Wir sind in einer Reihe und ich hatte auf dem Herzen heute das Wort von Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, und ihr seht jetzt über mir auch den Text. Jesus sagt, und er sagt es zu Martha, einer guten Freundin von ihm, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, er wird ewig leben, weil er an mich glaubt und niemals sterben. Und dann fragt er Martha, glaubst du das? Und die neue evangelistische Übersetzung übersetzt es so, und wer an Glauben an mich lebt, da wird also die Gegenwartsform des Glaubens noch betont, wird ewig nicht sterben. Ich kenne keine Beerdigung, die ich gehalten habe, wo ich nicht diese Sätze gesagt habe, meistens am Grab. Aber es ist ein Wort, was eigentlich viel stärker ist und viel eher noch in unser Leben hineinreicht, als nur auf Beerdigung, weil es ja gar nicht so sehr nur um die Beerdigung geht. Es ist ein Wort, das uns machtvoll, hoffnungsvoll, tröstend begegnet, ein Wort, was so stark ist, ein Wort gegen den Tod, ein Wort für das Leben, ein Wort des Glaubens. Und Jesus sagt diesen Satz ja nicht so in einer gemütlichen Runde von Philosophen, wo sie so mal ein bisschen diskutieren über Zukunft und Welt und ganzer Schmerz und was da alles so zusammenhängt, so wie wir es am Anfang ja auch gehört haben im Gottesdienst, sondern er sagt es als Betroffener. Jesus ist ein Betroffener. Er sagt es auf der Straße nach Bethanien, dort im Dreck, im Staub, und er hat gerade eine Nachricht erhalten, dass sein bester Freund gestorben ist, nämlich Lazarus. Und es hat eine tiefe Verbindung zu ihm und Jesus und Maria, einer Schwester von Lazarus und Martha, gegeben. Und Jesus hat ganz viel Emotionen. Er weint, er ist betroffen, er ergrimmt sogar, er hat so eine Trauer, die man so zwei Seiten zeigen kann. Auf der einen Seite ist es wirklich Trauer und auf der anderen Seite ist es auch Frustration. Warum glauben die nicht? Warum ist da so wenig Glauben da? Er seufzt und weint über Unglauben hier in dieser Geschichte. Ich muss mal mein Blatt umblättern. Ich will aber auch nicht den Tisch jetzt ranholen, dann weiß ich nicht, wo ich dann stehe im Taufbecken. Das funktioniert ja nicht so ganz. Ja? Und als er dann nun in das Haus kommt, dann begegnet ihm ganz viel Hoffnungslosigkeit. Wärst du hier gewesen, Jesus? Lazarus wäre nicht gestorben. Der wäre nicht jetzt tot. Ich weiß nicht, wie oft ihr diesen Satz auch denkt oder sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst hier, dann sähe es anders aus. Wenn du deinen Teil getan hättest, Jesus, wenn du das Wunder gemacht hättest, dann müsste ich nicht so leiden unter meiner Krankheit. Dann würde ich eine gute Arbeit finden und hätte nicht erleben müssen, was Kündigung bedeutet oder Mobbing. Oder dann würde mein Baby noch leben. Es gibt so viel, was Schmerzen verursacht, und in uns können diese Fragen aufbrechen. Wo warst du, Jesus? Und ich bin manchmal auch als Pastor an dieser Stelle, dass ich sage, Herr, ich verstehe es nicht. Warum? Wo ist dein Licht mitten in der ganzen Trauer? Wo bist du, Gott? Und dahinter merke ich, ist häufig ein falsches Denken. Ein Denken, dass ich Gott nur verherrlichen würde, wenn er uns heilt, wenn er alles zur Seite räumt. Emmy, ich finde das Bild toll, was du da geschenkt gekriegt hast. Ja, er räumt die Steine weg. Aber manchmal sehen wir die Steine und Berge noch und denken, da komme ich nie lang. Aber er wird sie wegräumen, zu seiner Zeit. Ist Gott nicht auch da, wo gestorben wird? Ist er nicht da, wo nichts mehr funktioniert? Wenn du hier gewesen wärst und deinen Teil getan hättest, Jesus, dann sieht es besser aus. Dann würden wir jetzt feiern und nicht eine Beerdigung, sondern das Leben. Aber wir erleben hier, dass dieses Wort von der Auferstehung nicht auf die Friedhöfe begrenzt ist, sondern in unser Leben sprechen will. Es ist ein Wort an den Grenzen unseres Lebens. Dort, wo Resignation und Ausweglosigkeit sich breit macht, da ist Jesus mittendrin. Jesus ist in den Tiefen meines Lebens genauso da, wie in den Erfolgserfahrungen, die ich mache. Jesus ist im Leiden da. Und manchmal verherrlicht er sich gerade dort, wo wir noch an viel, viel stärkere Grenzen kommen. Du kannst aufstehen. Du kannst leben, sagt Jesus. Du kannst glauben. Der irische Mönch Patrick, man spricht auch vom Apostel der Iren, immer am 17. März feiern die Iren den St. Patrick's Day, woher weiß ich das? Mein Schwiegervater ist ein absoluter Irland-Fan. Ja. Und er hat folgenden Satz gesagt. Er steht am Morgen auf und er sagt, ich erhebe mich heute Kraft seiner Kreuzigung und Grablegung, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, in Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit. Ich erhebe mich heute, ich stehe wieder auf, Jesus ist bei mir die Auferstehung und das Leben, mitten in den Krisen. Und Clemens Bittlinger formuliert, Leben, das die Kraft hat, aufzuerstehen, immer wieder Leben, das selbst aus der tiefsten aller Krisen, dem Tod, aufersteht. Nicht auf den Höhepunkten, sondern in den Tiefpunkten unseres Lebens zeigt sich, aus welchem Holz unser Glaube geschnitzt ist. Ich weiß, dass Gott heilt. Ich weiß, dass er befreit. Wir haben es gesungen. Ich weiß, dass er diese Zeichen seiner Autorität und Gegenwart auch unter uns geschenkt hat und schenkt. Aber ich weiß genauso, dass in seiner Auferstehung sein Leben auch in den Tiefen eines Leides eines guten Freundes da ist. Und manchmal denke ich, wir sind auch geprägt von einem Zeitgeist, der uns vorspielt, dass man nur, wenn alles glatt geht und gelingt, der richtig Gläubige ist. Nein, hier sieht es anders aus. Und Jesus reagiert ja auf das Leid. Jesus ist ja nicht weg, auch wenn er sich verzögert. Wie reagiert er? Er ist nicht sprachlos, sondern er trifft eine ganz klare Aussage. Er sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. In mir ist Hoffnung, selbst wenn der Tod ist. Selbst wenn der Tod im Topf ist, wenn alles kaputt geht. Selbst wenn gar nichts mehr geht. Jesus ist da. Und das gibt mir Hoffnung. Nicht, wenn ich da bin. Oder irgendwelche ganz vollmächtigen Frauen und Männer, sondern wenn Jesus da ist, da passiert es. Und damit wird er zur Hoffnung, zum Hoffnungsträger für unsere Zeit, gerade auch in all den Dingen, die so quer laufen, so schwierig sind, so unwahrscheinlich durcheinander. Manchmal blickt man ja gar nicht durch, man mag ja gar nicht mehr Nachrichten gucken. Ist ja anstrengend, das macht ja... Wir haben einen, der den Tod besiegt hat. Und Jesus handelt als einer, der einen Beweis für sein Wort gibt. Er redet nicht nur, sondern er handelt. Er tut es. Und ich meine, dass wir als Christen auch mutiger werden sollten, einfach zu handeln. Nun, ich kann keinen Toten auferwecken. Ich habe es zumindest noch nicht probiert. Jesus hat mir auch noch nicht gesagt, dass ich das machen soll. Aber geistlich Tote, die habe ich schon auferweckt mit Jesu Hilfe. Das habe ich schon erlebt, dass auf einmal das Evangelium anfängt, in einem Menschen zu leben und der Geist Gottes da ist und die Welt auf einmal ganz anders aussieht, wo vorher Resignation, Hoffnungslosigkeit war, auf einmal Mut hineinkommt, Zukunftsperspektive. Das kenne ich. Warum handelt hier Jesus? Er weckt den Toten um der Lebenden willen auf. Also ganz ehrlich, Lazarus, ein gläubiger Mann, hatte es eigentlich nach seinem Tod besser. Der war bei Gott. Also für den Lazarus war es eigentlich vielleicht ein bisschen schön, aber nicht so. Ja? Aber für die, die umhergingen und es sahen, für die hat es Jesus gern. Damit ihr glaubt, sagt er. Damit ihr glaubt. Jesus wurde herausgefordert von der Macht des Todes. Und er hat hier ein Zeichen gesetzt, dass seine lebensschaffende Macht größer ist. Und so sagt Jesus hier dem Tod den Kampf an und er sagt richtig, Lazarus, hierher, raus! Ja? Also ganz klar, wenn man das übersetzt, dann ist das richtig Befehlssprache. Da sagt nicht, lieber Lazarus, würdest du mal bitte, vielleicht unter Umständen, kannst du es möglich machen? Sondern er sagt scharf und glasklar, die Worte lassen da keinen Zweifel. Wenn man in die Bibel schaut, merkt man, dass die Totenauferweckungen Jesu nicht die Regel waren. Es werden einige erwähnt. Jüngling von Nain, ja. Die Tochter des Jairus. Aber es war die Ausnahme. Es war das Besondere. Sein Ziel war nicht die Sensation, sondern dass wir glauben. Dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn erkennen. Und dann kommt er heraus, der Lazarus. Und wir lesen im 1. Thessalonicher 4, 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, herabkommen vom Himmel. Das ist noch Zukunftsmusik, was auch noch kommen wird, wo alle wieder aufstehen werden und alle erscheinen werden und sich verantworten dürfen für Gott. Er hat gesiegt. Jesus hat am Kreuz gesiegt, den Tod und Teufel besiegt. Und in seiner Auferstehung hat er das Siegel drauf gedrückt und hat deutlich gemacht, ja, ich bin der Herr. Denn er ist nicht nur der Auferstandene, sondern er ist die Auferstehung. Das heißt, in ihm und wenn wir mit ihm in Beziehung sind, haben auch wir dieses Auferstehungsleben in uns. Wir wissen, es gibt zwei Tode. Es gibt einen natürlichen Tod, wo man stirbt, und es gibt einen geistlichen Tod, in dem schon viele Menschen jetzt leben. Wenn sie keine Verbindung mit Gott haben, wenn sie nicht mit Gott leben, wenn sie Gott nicht kennen, dann ist über ihrem Leben schon der Tod im Topf. Die Trennung von Gott nimmt uns das Leben weg. Und das ist ein Raub, der vom Gegner Gottes ganz bewusst initiiert wurde. Gott will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Gott möchte, dass wir das Leben haben. Und er ist das Leben. Wer ihm begegnet, der erfährt selbst im Leid, im Schmerz und im Tod, dass er das Leben ist. Im Kern geht es Jesus um das Leben. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, wird deutlich, in der Begegnung mit ihm fangen wir an zu leben. Ganz neu. Und überwinden jeglichen geistlichen Tod. Und es gibt nur eine Bedingung. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer mich Herr sein lässt in seinem Leben, wer sein Leben mit ihm verbindet, in dieser Zeit bis hinein in alle Ewigkeit. Die Reaktion auf das Wunder, was hier geschehen ist, ist sehr unterschiedlich. Die einen sind begeistert, freuen sich, die ganze Family um den Lazarus rum, die feiern Party. Und die anderen üben an ihm Verrat und überlegen, wie sie ihn umbringen können. Es ist immer eine Entscheidung, die wir selber treffen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Die Frage, die wir uns stellen müssen als Christen und auch als Menschen, ist, wollen wir ihm vertrauen? Amen.